Lass uns zu ihm beten, dass er zu einem jeden von uns redet durch sein unveränderliches Wort.
Vater im Himmel, dein Wort ist so vollkommen wie auch dein Sohn, der das lebendige Wort ist, den du uns gesandt hast als Retter und nicht als Richter. Aber auch diese Verheißung wird sich erfüllen und das ist die Dringlichkeit, dass wir auf dein Wort jetzt hören. Was für ein unbeschreiblich wichtiger Moment. Bitte gib uns doch Ohren zu hören, wie du, Herr Jesus, sagst. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bitte gib uns Augen zu sehen, wie herrlich du bist, dass unsere Seele, unser innerer Mensch gesättigt wird. Dass wir neue Kraft gewinnen, als deine Nachfolger in dieser Welt zu leben, dir nachzufolgen, dem verfolgten Sohn Gottes. Wie hast du dich erniedrigt und dabei bist du niemals geringer geworden als der Höchste von allen. So hilf uns, dich zu erkennen, Herr Jesus Christus, und rette du, wer immer elend und arm ist. Amen. Wer ist der Größte von allen? In der Welt des Sports, da ist das eine gängige Diskussion. Wer ist der größte Sportler in einer bestimmten Sportart? Zum Beispiel, wer war der beste Boxer? Wer als Basketballspieler überragt alle anderen? Wer war oder ist der beste Fußballer? Ist das einer, der schon gelebt hat oder gespielt hat oder einer, der jetzt noch aktiv ist? Wer bekommt den Titel des besten Rennfahrers aller Zeiten? Und so ist das immer wieder eine Diskussion. Wer ist der Größte von allen? Außergewöhnliche Sportler, die wecken Bewunderung und auch eine nie endende Diskussion, wer denn der Größte ist. Wenn es da schon keine Einigkeit gibt unter den Sportlern und denen, die Sport mögen, wie sollen wir dann überhaupt die Frage stellen, wer ist der größte Mensch überhaupt? Aber überraschenderweise gibt es in dieser Frage keine Diskussion. Wer ist der größte Mensch? Da haben wir eine klare und einfache Antwort. Und die finden wir heute Morgen in der Bibel, in Gottes Wort, in den Versen 1 bis 15 in Johannes. Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. Bitte schlagt eure Bibeln dort auf. Wir lesen gemeinsam die Verse 15 bis 18 und wir sehen, wie der Sohn Gottes alle und alles übertrifft. Vers 15: Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wozu steht das hier? Wozu sollen wir sehen, dass der Sohn Gottes alle und alles übertrifft? Ganz bestimmt, damit wir staunen. Viel mehr als über einen besonderen Sportler, wo gejubelt und geehrt wird. Ja, wie viel mehr über den Allergrößten, der je auf dieser Erde gelebt hat. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass wir ihn bewundern, sondern dass wir ihn anbeten. Das heißt, dass wir unser ganzes Leben für ihn leben, für ihn hingeben. Anbetung ist nicht nur heute Morgen, sondern Paulus sagt, jeden Tag deinen Körper, dein ganzes Ich hingeben und den Willen Gottes tun. Das ist Anbetung. Das ist, was wir daraus als Anwendung ziehen müssen. Ja, damit wir ihn annehmen. Dafür müssen wir sehen, wer er ist. Und alles Leben hängt von ihm ab. Das ist mein Ziel vorab, weswegen ich jetzt mit euch diese Verse im Einzelnen durchgehe. Kein geringeres Ziel, als dass du den Sohn Gottes annimmst und ihn anbetest. Wie übertrifft der Sohn Gottes alle und alles? Nun, erstens, er hat die Verheißung erfüllt. Das sehen wir in Vers 15. Der Sohn Gottes übertrifft alle Propheten, die vorher geweissagt haben. Denn Gottes Propheten, die haben verheißen und sie bauten aufeinander auf. Der eine bestätigte den anderen. Der nächste baut darauf auf, was der vorherige geweissagt hat. Aber nur einer erfüllt alle Verheißungen. Das ist der Sohn Gottes. Und das wird deutlich in der zusammengefassten Rede von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer hat nicht nur einen Satz gesagt, er hat viel geredet, aber hier finden wir die Zusammenfassung von seiner Rede. Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Welcher Johannes ist hier gemeint? Der einzige Johannes, der in diesem Evangelium mit Namen genannt wird. Das ist nicht der Autor, sondern Johannes der Täufer. Er trat als ein Augenzeuge auf. Er hat also von dem er sprach, den hat er gesehen mit eigenen Augen. Er war nicht ein Prophet, der nur in die Zukunft geschaut hat durch Gottes Offenbarung und dann gestorben ist, bevor er gesehen hat, was er verheißen hat. Johannes hat gesehen, was er verkündigt, was er ankündigt. Und die Frage ist, wovon legt Johannes Zeugnis ab? Er sagt, hier steht, er legte Zeugnis ab von ihm. Wer ist damit gemeint? Nun schauen wir einen Vers vorher. Da lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er legte also Zeugnis ab von dem Wort, von dem Eingeborenen vom Vater. Und wie hat er das gemacht? Hier steht, er rief. Das heißt, er hat sehr laut geredet. Er hat wörtlich geschrien. Warum? Nun, das liegt an dem Ort, wo er rief. In Matthäus 3, Vers 1 lesen wir, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Und in der Wüste, das ist ein weites Land, da muss man laut schreien, damit überhaupt die Leute das hören. Deswegen hat er geschrien. Und warum war er dann in der Wüste, wenn es doch an anderen Orten viel vielleicht bessere Akustik gibt? Warum in der Wüste? Das liegt an der Prophezeiung. In Jesaja 40, Vers 3 heißt es, die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg Jahwes. Jahwe selbst kommt. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Also wir sehen, Jahwe ist parallel zu Gott. Gott selbst kommt und dieser Rufer in der Wüste, der sollte Gott ankündigen, Gott selbst. In unserem Text, in Johannes 1, Vers 15, heißt es, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach. Und dieses Rufen ist so ausgedrückt, dass es beständig bleibt. Also es ist nicht nur ein Ruf, der kurze Zeit gehört wird und dann weg ist, sondern er hallt nach. Ihr kennt das, oder? Wenn etwas hallt, man hört ein Echo, man hört das noch etwas länger, als es gesprochen wird. Stellen wir uns vor, dieser Ausspruch, der hallt nach 2000 Jahre. Der ist immer noch genauso gültig. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu hören. Was hat er denn gerufen? Er sagt, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Nun, klingt das geheimnisvoll oder nicht gleich verständlich? Dann lasst uns diesen Satz untersuchen. Natürlich hat Johannes noch mehr gesagt, aber das fasst seine Botschaft zusammen und sie dreht sich um eine Person. Dieser. Wer ist dieser? Nun, wir bekommen hier keinen Namen genannt, aber wir können über diesen einiges herausfinden, nämlich drei Wahrheiten. Erstens, dieser steht hier, war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt. Das ist das Erste, er kommt nach Johannes. Was heißt das? Nun, dieses Nach im Griechischen ist ein zeitliches Nach. Er kommt zeitlich nach Johannes. Zuerst kommt Johannes und dann kommt dieser. Zweitens steht hier, er ist vor mir gewesen. Und dieses Vor hier ist im Griechischen ein Vor der Rangordnung. Also, es bezieht sich darauf, dass derjenige, der nach Johannes kommt, den Vorrang hat, einen höheren Rang. Und diesen Rang hat er eingenommen. Das steht fest. Und drittens, dieser war eher als ich. Hier haben wir wieder ein zeitliches eher. Und jetzt fragen wir uns, wie geht das? Er kommt zeitlich nach Johannes, aber er ist zeitlich eher, vorher. In anderen Worten, er hat schon vor Johannes existiert. Und das ist auch der Grund, warum er den höheren Rang hat. Er ist vor mir gewesen, also er hat den höheren Rang, denn er war eher als ich. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser? Und diese Antwort findet ihr in euren Bibeln in Johannes 1, Vers 29 bis 30. Bitte lest mit mir in eurer Bibel, im Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Merkt ihr, wie das genau diese Botschaft ist, die wir in Vers 15 gelesen haben? Also jetzt wissen wir, wer dieser ist, nämlich das sagt Johannes, als er Jesus auf sich zukommen sieht und auf ihn zeigt. Er ist derjenige, der nach Johannes kommt, aber eher als er war. Nochmal, also Johannes ist der Bote, er ist der Wegbereiter, deswegen geht er Jesus voraus. Er soll den Weg bereiten, deswegen tritt er zuerst auf und Jesus kommt zeitlich danach. Aber trotzdem hat Jesus den Vorrang. Was ist daran besonders? Warum hat Jesus den Vorrang vor Johannes? Johannes begründet es so, denn er war eher als ich. Wer von den beiden war älter, Jesus oder Johannes? Johannes war 6 Monate älter. Das heißt, Baby Johannes existierte schon im Bauch seiner Mutter, als Maria noch gar nicht schwanger war, als es Jesus noch nicht gab. Wie kann dann Johannes sagen, dieser Jesus hat schon zeitlich vor mir existiert? Nun denkt an Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Gott. Vers 1, es war am Anfang schon da. Das Wort ist der ewige Sohn Gottes, der schon immer existiert hat. Und dieses Wort wurde Fleisch. Und erinnert euch an das, was ich vor 2 Wochen gesagt habe, als der Sohn Gottes Mensch wurde, entstand keine neue Person. Das, was normalerweise geschieht, wenn ein Kind empfangen wird, heranwächst, das ist eine neue, eigenständige Person. Aber Jesus ist der fleischgewordene Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes ist ewig. Deshalb kann Johannes auf Jesus sehen und sagen, der hat schon vor mir existiert. Er schaute auf den 6 Monate jüngeren Jesus, der nach ihm auftritt und öffentlich dient. Und er sagt, dieser, der hat schon vor mir existiert. Er sprach über eine ewige Person. Und wie übertrifft Jesus, der Sohn Gottes, alle und alles? Nun, das ist wichtig, um die Verheißung zu erfüllen. Nur der ewige Gott selbst kann die allergrößte und höchste Verheißung erfüllen, seit es Menschen gibt. Es ist auch die allererste Verheißung in der Bibel. 1. Mose 3, Vers 15. Dort nach dem Sündenfall, nach der ersten Sünde, verheißt Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das ist dem Satan, der hinter der Schlange steht, und der Frau, Eva, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und dann geht es um eine einzelne Person. Er, der Nachkomme der Frau, er wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist von einem Menschen die Rede, der Satan besiegt. Wer kann Satan besiegen? Kein gewöhnlicher Mensch. Das muss der ewige Gott sein. Und deswegen erfüllt sich in Jesus die allergrößte Verheißung. Er ist der Ewige, der Mensch wird. Satan ist seitdem der böse Fürst dieser Welt, aber nur vorübergehend, bis einer ihn besiegt und uns befreit, nämlich der ewige Sohn Gottes. Und seitdem wurde diese allergrößte Verheißung immer wieder bekräftigt. Zum Beispiel im Buch der Psalmen, Psalm 2. Da spricht der Messias selbst in der ersten Person. Ich will den Ratschluss Jahwes verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Einer, der den Fürst dieser Welt, den Satan, überwindet. Der Sohn, dem alle Welt gehört, alle Heidenvölker gehören ihm. Lesen wir weiter in Jesaja 9, Vers 5. David um 1000 vor Christus, Jesaja 700 vor Christus. Und er weissagt auch über diesen Sohn, der kommen wird. Dort lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Achtet einmal auf ewig Vater. Das ist ja zugegebenermaßen auch nicht so leicht zu übersetzen. Wörtlich heißt es Vater der Ewigkeit. Und wir als neutestamentliche Christen denken vielleicht dann in erster Linie an Gott, den Vater, was aber hier nicht zutrifft. Hier ist nicht Gott, der Vater gemeint, sondern der Vater der Ewigkeit. Vater der Ewigkeit ist einer, dem die Ewigkeit gehört, der davon gekennzeichnet ist. Also, wenn die Ewigkeit einen Vater hätte, dann ist dieserjenige das. Natürlich hat er die Ewigkeit nicht gemacht, aber sie ist sein Wesen. Er ist der Ewige, in anderen Worten. Also dieses Kind, dieser Sohn, ist der Ewige. Genau das, was Johannes sagt, wenn er auf Jesus zeigt, dieser ist vor mir, er war eher als ich, er ist der Ewige. Und schließlich 400 Jahre vor Christus, Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht Jahwe der Herrscharen. Hier sehen wir, der Herr kommt, das ist Gott selbst. Und genau das verkündigt Johannes in seinem Zeugnis. Der Ewige ist gekommen. Und Jesus erfüllt diese allergrößte Verheißung. Das ist der erste Grund, weswegen er alle anderen und alles andere übertrifft. Warum er der Höchste ist. Der Sohn Gottes hat die Verheißung erfüllt. Und zweitens schauen wir darauf, der Sohn Gottes hat den Bedarf gestillt. Wir Menschen widerstehen Gott und lieben die Sünde von Natur aus. Und das stürzt uns in die allergrößte Not. Aber genau dafür wurde der Sohn Gottes Mensch, um diesen Bedarf zu stillen, an dem Grundlegenden, was wir wirklich brauchen. Und das ist ein Wort: Gnade. Im Griechischen beginnt Vers 16 mit denn. Wir sind in Johannes 1, Vers 16. Im Griechischen also: denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. So auch in der Elberfelder Übersetzung. Warum ist das wichtig? Nun, das zeigt uns, wie die Sätze zusammengehören. Vers 15 und dann: denn wir haben aus seiner Fülle empfangen, Gnade um Gnade. In anderen Worten, Vers 16 ist der Beweis für Vers 15. Nur wenn Jesus der ewige Gott ist, dann werde ich auch von ihm persönlich direkt Gnade um Gnade empfangen. Wenn er nicht der Ewige ist, den Johannes verkündigt, dann werde ich nichts von Jesus empfangen. Dann ist er ein toter Mann, der mir nichts geben kann. Aber gerade weil er der Ewige und Höchste ist, wie Johannes es bezeugt hat, deswegen empfangen wir von ihm Gnade um Gnade. Was hier sehr betont wird, ist aus seiner Fülle. Fülle ist nicht nur viel, sondern Vollständigkeit. Das Wort Fülle drückt Vollständigkeit aus. Welche Vollständigkeit ist gemeint? Schaut nochmal in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Da haben wir dieselbe Wahrheit, er ist vollständig voller Gnade und Wahrheit. Nicht nur viel, sondern vollständig. Warum? Er ist der wahre Gott. Wie unendlich reich ist Gott? Er hat ja keinen Mangel, er ist ja völlig und unendlich reich. Und genau das schreibt auch Paulus über den Herrn Jesus in Kolosser 2, Vers 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle. Das ist alles, wer Gott ist, sein ganzes Wesen. Und jetzt die Frage, wer bekommt etwas aus seiner Fülle? Wer kann das bekommen? Wer kann diese Fülle empfangen? Schaut mal, hier steht in Vers 16, und wir alle haben empfangen. Wir alle. Johannes ist nicht der Einzige, der hier schreibt, der Apostel Johannes. Er sagt, wir alle, ohne Unterschied. Wer ist gemeint? Wer gehört zu dem wir alle? Denkt an Vers 12, das ist der Wendepunkt hier in dieser Einleitung. Ab Vers 12 lesen wir nämlich von wir. Und das zeigt uns, wer zu dem wir gehört. Allen aber, die ihn, den Sohn Gottes, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen, des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die wiedergeborenen Gläubigen, das sind alle, die diese Gnade um Gnade empfangen. Allen, die den Sohn Gottes persönlich aufgenommen haben, hast du ihn aufgenommen, persönlich. Und unter diesen allen gibt es keine Bevorzugten. Da gibt es nicht eine Klassengesellschaft, solche, die mehr Gnade empfangen und solche, die weniger Gnade empfangen. Ja, wir wissen im Neuen Testament, Paulus schreibt davon, dass wir unterschiedliche Gnadengaben empfangen. Das ist aber nicht, weil wir unterschiedliche Klassen sind, der eine mehr wert, der andere weniger wert, sondern unterschiedliche Aufgaben. Hier spricht Johannes davon, von der Gnade, die jeder gleich empfangen kann und wird. Achten wir mal auf Gnade um Gnade. Das zeigt uns, Gnade ist keine einmalige Sache. Nicht bei der Bekehrung allein. Jetzt hat Gott mich begnadigt, jetzt hat er meine Sünden vergeben, jetzt habe ich ja alles, was ich brauche. Nein, Gnade um Gnade ist das normale Christenleben. Wörtlich heißt es Gnade anstelle von Gnade. Gnade ist ja per Definition frei und unverdient. Wir können nichts dafür bezahlen, um es zu bekommen. Es wird nur geschenkt. Aber wenn Gnade einen Preis hätte, dann wäre der Preis dafür Gnade. Gnade wird mit Gnade bezahlt. Aber nicht mit deiner Gnade, sondern mit göttlicher Gnade. Also, es ist für mich frei und ich bringe nichts dafür. Gnade folgt auf Gnade wie Welle auf Welle. Ja, stellt euch vor, ihr seid am Strand und Welle für Welle kommt zum Strand. Gnade um Gnade ist wie ein Geschenk auf das andere Geschenk und das nächste Geschenk. Und dabei ist es interessant, dass im Vers steht, wir haben empfangen. Seht ihr das? Haben empfangen ist, das ist ja schon passiert, als ob das schon komplett vollständig geschehen ist. Und hier sehen wir, die vielen Zustellungen von Gnade werden als ein Ganzes gesehen. Machen wir das mal für uns in einem Bild nachvollziehbar. Wir kennen alle Zustellungen, ja, wenn Paketboten etwas bringen. Zu meiner Kindheit war das noch was Besonderes, wenn mein Vater sagte, oh, die Lieferung ist da. Das war irgendwie was Besonderes, wenn jemand an die Tür kam und was zugestellt hat. Heutzutage ist das so alltäglich, dass wir Dinge bestellen und sie kommen nach Hause. Nun stellt euch vor, ihr habt ein Abo. Ein Abo bezahlt man einmalig und dann ist es praktisch schon sicher und dann kommen mehrere Zustellungen. Vielleicht Woche für Woche, Monat für Monat. Stellt euch vor, das ist jetzt für euch eure Vorstellungskraft gefragt. Vielleicht ist das für dich, wäre das ein schöner Gedanke, ein lebenslanges Abo für Lebensmittel. Jeden Tag kommen genau die Lebensmittel, die du brauchst, zu dir nach Hause. Du musst nie mehr einkaufen gehen. Und so, die Zustellungen, die kommen Tag für Tag. Aber nehmen wir mal an, wir sehen das als ein Paket, was dir geschenkt ist. Ein lebenslanges Abo. Genau das ist hier, was der Vers uns sagt. Wir haben empfangen. Es ist uns schon geschenkt. Wir brauchen nicht zweifeln oder bangen darum, ob wir morgen Gnade bekommen. Wir bekommen Gnade um Gnade. Aber was ist Gnade? Jetzt haben wir so viel davon geredet, wie wunderbar das ist, dass das als ein Paket uns geschenkt ist und dass wir das fortlaufend empfangen als wiedergeborene Christen. Was ist denn Gnade? Das sehen wir gleich im nächsten Vers. Interessanterweise kommt das Wort Gnade im Evangelium nur wie oft vor? Was schätzt ihr? 20 Mal? 4 Mal? Einmal in Vers 14, zweimal in Vers 16, Gnade um Gnade, und einmal in Vers 17, sonst nicht mehr. Das heißt, Vers 17 ist besonders wichtig. Wir kennen schon Vers 14. Der Eingeborene ist voller Gnade. Wir kennen Vers 16, wir empfangen von ihm Gnade um Gnade. Aber was ist denn Gnade? Vers 17 lehrt es uns, wenn wir uns anschauen, dass der Sohn Gottes die Rettung erzielt hat. In Gottes Geschichte hat noch keiner den Mittler Mose übertroffen, aber jetzt kommt der Bessere und Größere. Das Gesetz Mose hat bisher jeden von uns verflucht. Aber allein Jesus Christus erzielt die Rettung von dem Fluch. Auch Vers 17 beginnt mit denn. Und das führt den Gedankengang weiter. Das Wort ist Fleisch geworden. Der Ewige ist Mensch geworden. Deswegen hat er auch einen höheren Rang als Johannes. Und wir erkennen das daran, dass er uns Gnade um Gnade schenken kann. Aber warum diese Gnade nötig ist, das sagt uns Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Achte darauf, dass das Gesetz hier in der Einzahl steht. Das Gesetz. Obwohl wir wissen, dass es doch aus mehreren Teilen besteht. Wir kennen die fünf Bücher Mose. Aber sie werden hier als Einheit gesehen, weil all diese fünf Bücher haben eine Absicht, nämlich Gesetz, wörtlich Unterweisung zu sein. Deswegen ist das Wort Gesetz auch nicht so für uns, ja, drückt es nicht die Absicht gut genug aus. Wir denken bei Gesetz eben an so ein Register von bestimmten Vorschriften, mach das nicht, tu das, mach das nicht. Eigentlich ist es Unterweisung, Unterweisung, Belehrung. Wie soll ich leben? Ja, hier, ich bringe es dir bei. Mose ist zwar der Verfasser, aber nicht der Urheber. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben und gegeben ist passiv. Also, wer ist der aktive Geber? Einfache Antwort, Gott. Gott hat das Gesetz gegeben. Und was sagt das Gesetz? Eine gute Zusammenfassung ist 3. Mose 18, Vers 5. In 3. Mose 18, Vers 5 lesen wir, darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin Jahwe. Das Gesetz unterweist uns im gesegneten Leben. Und für diesen Segen musst du das Gesetz perfekt halten. Was ist, wenn ich es nicht halte? Wir fragen ja gerne so, was sind die Risiken? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Das sagt uns 5. Mose 27, Vers 26. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Wie heilig Gott ist, so heilig ist auch sein Gesetz. Wie wenig Gott auch nur einen Ungehorsam duldet, toleriert, so wenig toleriert das Gesetz auch nur einen Ungehorsam. Ungehorsam bringt den gerechten Fluch. Und jeder, der nicht jedes Gebot zu jeder Zeit und vollständig hält, der ist verflucht. Das zeigt, wie verloren die Lage ist. Das Gesetz fordert Vollkommenheit von dir, aber es gibt dir nicht die Kraft, vollkommen zu sein. Und deshalb sagt Paulus über das Gesetz Mose in Römer 8, Vers 3, dass es durch das Fleisch kraftlos ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 7, Vers 18 sagt sogar, das Gesetz ist kraftlos und nutzlos. Wir verstehen, das ist ja nicht das Gesetz verachtet. Es hat seinen Nutzen, aber es ist nutzlos, uns zur Vollkommenheit zu bringen. Nutzlos, uns zu Gott zurückzubringen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Bitte hört auf die gute Nachricht in Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Der Satz beginnt hier mit Gnade. Ja, Gnade ist Gottes Antwort auf unser Unvermögen, sein Gesetz zu halten. Hier sehen wir also, was Gnade ist. Gnade ist der Kontrast zur Verlorenheit unter dem Gesetz. Gnade ist das, was Gesetzesübertreter errettet. Und wir haben gesehen, wie verloren unsere Lage ist, oder? Deswegen, Gnade ist Gottes Eingreifen. Es ist nicht nur sein Wohlwollen, weil das hilft uns nicht. Wenn Gott uns einfach freundlich ist, was bringt mir das? Ich brauche Gerechtigkeit. Ich muss doch vor ihm bestehen. Gott muss etwas tun, wenn er retten will. Und das wird hier so deutlich. Gnade ist auch untrennbar mit Wahrheit verbunden. Das seht ihr an dem Verb. Wir würden doch erwarten, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Zwei Dinge, normalerweise sagen wir, sind. Äpfel und Birnen sind gesund. Wir sagen nicht, Äpfel und Birnen ist gesund. Warum steht hier, ist geworden? Nun, das zeigt uns, dass Gnade und Wahrheit eine untrennbare Einheit sind in Christus. Und dabei geht es nämlich um die Rettung von Sündern. Sünder übertreten Gottes Gebote. Sünder wollen sich nicht dem wahren Gott beugen. Was ist Gottes Lösung? Was Gott nicht macht, ist den Maßstab zu erniedrigen. Das kennen wir in der Schule. Ja, da ist doch manchmal so, dass eine Klassenarbeit zu schlecht ausfällt. Und was machen manche Lehrer? Dann, sie senken den Maßstab. Und so wird aus einer 5 mangelhaft auf einmal ausreichend eine 4. Und aus einer guten Klassenarbeit mit Note 2 wird auf einmal die Bestnote 1. Aber das macht Gott nicht. Er bleibt bei der Wahrheit. Er senkt den Maßstab nicht herunter, dann wäre er nicht Gott. Sein Anspruch ändert sich nicht. Sein Anspruch, was ist das? 5. Mose 6, Vers 5 lesen wir: Und du sollst Jahwe, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist Gottes Anspruch. Aber nicht nur das. 3. Mose 19, Vers 18, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist der Maßstab. Was ist Gottes Lösung? Gnade und Wahrheit als Einheit. Gnade bedeutet, Gott greift selbst ein und schafft alles, was die Verfluchten errettet. Durch Jesus Christus. Aber beachtet jetzt, dass Jesus Christus nicht nur ein Mittler ist. Mose war der Mittler, der hat das überbracht, das Gesetz. Ja, der hat das Gesetz bekommen, wenn das jetzt das Gesetz wäre, hat er es einfach weitergegeben. Jesus, durch ihn ist Gnade und Wahrheit geworden. Das ist dasselbe Wort wie in Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Gnade und Wahrheit konnten nicht werden, es sei denn, Gottes Sohn wird Mensch. Er musste als Person Gnade und Wahrheit sein. Und so ist sein Name Programm. Schauen wir uns seinen Namen an. Jesus Christus. Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Das ist sein menschlicher Name. Und Christus, sein königlicher Titel. Er ist der einzige König, auf dem alle Hoffnungen ruhen. Er rettet nicht nur von Sünde, sondern er bringt auch sein gerechtes Reich. Und so ist Jesus Christus Gnade und Wahrheit. Noch einmal, er ist Wahrheit, denn er hat von Geburt an, das ist ganz wichtig, hat er nach dem genauen Anspruch Gottes gelebt. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat immer Gott geliebt und seinen Nächsten. Und er ist Wahrheit, denn er hat jederzeit nur die wahre Botschaft gelehrt, ohne Lüge. Und er ist Wahrheit, denn er ist für die Wahrheit gestorben. Als er gefragt wurde, bist du der König der Juden? Da hat er nicht gesagt, das war ein Irrtum, sondern du sagst es. Als er gefragt wurde, bist du der Sohn Gottes? Hätte er der Lästerung entgehen können, also in den Augen der Juden, wenn er sich verleugnet hätte. Aber er hat die Wahrheit gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Und so ist er für die Wahrheit gestorben. Er ist auch gleichzeitig Gnade, denn Gnade ist unverdient. Er kam unverdient auf diese Welt für uns. Er kam ungefragt. Keiner hat ihn angerufen und gefragt, komm zu uns. Und er hat die Rettung bewirkt, die keiner sonst schaffen kann. Das ist die Bedeutung von Gnade. So sehen wir, Jesus Christus gab sich freiwillig hin für Sünder, um die Strafe von Gott dem Vater zu empfangen, die wir verdient haben. So ist Rettung geworden. Rettung von dem Fluch, unter dem wir alle stehen, von Natur aus. Wenn wir ihn empfangen, wie es heißt in Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, dann beendet das nicht die Gnade, dann empfangen wir Gnade um Gnade. Was meine ich damit? Was meint Gott damit, besser gesagt? Nicht nur das Opfer am Kreuz ist Gnade, sondern auch die Gnade, dass ein Mensch von dem Retter hört. Denk mal darüber nach. Wie viele Menschen auf dieser Welt gibt es, die diese Botschaft nicht kennen? Die diese Botschaft nicht lesen können? Und das sollte uns wirklich zu denken geben, was wir auch mit unserem Leben anstellen. Ob wir diese Botschaft zu den Menschen bringen. Ob der Herr vielleicht aus dieser Reihe Menschen erweckt, die zu den Unerreichten gehen, die das nicht in ihrer Sprache haben. Aber wir sehen hier die Gnade, dass wir es gehört haben. Und nicht nur das, Gnade zur Demut, die eigene Sünde einzusehen. Denn was hilft es, wenn ich diese Botschaft lese und denke, das Gesetz habe ich doch gehalten, wie der reiche Jüngling? Dann werde ich das ablehnen. Aber es ist Gnade, die Sünde einzusehen, die eigene Sünde. Es ist Gnade, den Retter zu erkennen. Dass ich nicht sage, ja, das Gesetz habe ich gebrochen, ja, aber ich brauche nicht nur Jesus Christus, ich brauche auch Maria und ich brauche meine Gebete und meine guten Werke. Dann habe ich den Retter nicht erkannt. Es ist Gnade, den Retter zu erkennen, dass nur Jesus Christus uns helfen kann. Es ist Gnade, an ihn zu glauben. Wir glauben alle möglichen Dinge, aber dass wir Jesus glauben, ist Gnade. Wir brauchen auch Gnade zur Hingabe, ihm zu folgen, egal was es kostet. Ja, wie leicht haben wir Furcht und Angst. Es ist Gnade, wenn wir entschlossen ihm nachfolgen, egal was es kostet. Es ist Gnade, dass wir nach dem Tod auferstehen. Und so bekommen wir Gnade um Gnade. Für uns heute einfach die Gnade, jeden Morgen aufzustehen und uns Gott hinzugeben. Oder wenn wir vor einer Not stehen, ihn zu bitten. Herr, gib mir bitte Gnade. Hier steht es doch geschrieben, du gibst mir Gnade. Und ich darf darum bitten. Und wer bittet, empfängt. Ja, wie übertrifft der Sohn Gottes alle und alles? Viertens, und hier kommen wir zum Höhepunkt, er hat Gott enthüllt. Wenn dieses Vorwort, diese ersten 18 Verse in Johannes ein Musikstück wären, dann kommen wir jetzt zu den letzten Takten. Hier werden nochmal alle Instrumente zusammengenommen und sie spielen in allerschönster Weise das Finale. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier im Original ist Gott betont. Gott hat niemand je gesehen. Warum hat niemand Gott je gesehen? Die einfache Antwort ist, wer ist Gott? Er ist unsichtbar. Er ist der Unsichtbare. Gott ist Geist. Und über Mose steht im Hebräerbrief, dort in Hebräer 11, Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Gott ist der Unsichtbare. Sein ganzes Wesen ist für Geschöpfe nicht wahrnehmbar, nicht begreifbar und nicht sichtbar. Er ist derjenige, Zitat, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, Zitat Ende. Wer sagt das? Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 16. Das ist Gottes Wort. Kein Mensch hat ihn gesehen, kann ihn sehen. Also niemand, wir werden niemals Gott begreifen mit unseren Augen, weil er unsichtbar ist. Aber jetzt kommt die überraschende Wende. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und ihr wisst, das, was Johannes geschrieben hat, das ist nicht mehr vorhanden. Das Papier, was er benutzt hat, Papyrus wahrscheinlich, haben wir nicht mehr. Es wurde kopiert und Gott hat es bewahrt, dass wir diese Worte heute noch haben. Aber es gibt auch Unterschiede in den Abschriften und in den ältesten Abschriften steht in diesem Vers Folgendes. Der eingeborene Gott. Interessant. Der eingeborene, nämlich Gott. Und das spannt den Bogen zurück zu Vers 1. In Johannes 1, Vers 1 wird ja gerade betont, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er ist Gott. Der Eingeborene ist gleichzeitig Gott selbst. Er ist derjenige, der im Schoß des Vaters ist. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, David ist gerade im Schoß seines Vaters. Wir denken vielleicht an ein Kind, das im Schoß sitzt. Und ich möchte das ein bisschen für uns korrigieren. Das ist keine falsche Übersetzung, aber einfach die Vorstellung, die dahinter steht, die müssen wir richtig haben. Dieses Wort Schoß wird noch einmal verwendet, als der Autor dieses Evangeliums beim Abendmahl an der Seite Jesu lag. Also wörtlich könnte man sagen, er lag bei Jesus im Schoß. Natürlich nicht so wie jetzt ein Kind bei seinem Vater, sondern dort haben sie beim letzten Mal ja zu Tisch gelegen. Nicht auf Stühlen gesessen, sondern gelegen. Und so lag man also auf der Seite und vor einem und hinter einem lag jemand. Und Johannes, der lag wohl dann vor dem Herrn Jesus und brauchte sich nur so nach hinten zu beugen. Und dann konnte er mit Jesus vertraut reden. So sehen wir das hier. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Hier ist das Wort Schoß. Und hier wird es übersetzt mit Seite, natürlich, weil sie nicht jetzt Schoß auf Schoß saßen, sondern nebeneinander lagen. Das ist das Bild hier. Also Johannes beim letzten Mal des Herrn vor der Kreuzigung, wohlgemerkt, er war Jesus ganz nahe und konnte vertraut mit ihm reden und auch ein Geheimnis hören, nämlich, dass der Verräter den eingetauchten Bissen von Jesus bekommt. Das haben nicht alle gehört. Jesus hat das dem Jünger, den er liebte, gesagt, der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Dadurch wusste er, Judas ist der Verräter. Und so ist der Sohn Gottes, dem himmlischen Vater, so nah wie niemand anderer. Er ist ganz eng, so eng wie es nur geht. Beide sind sich innig vertraut und ganz nah. Laut Benedikt Peters bedeutet es, Zitat, dass Vater und Sohn sich gegenseitig durchdringen. Nun, Vater und Sohn sind Geist, wir haben da keine Vorstellung für. Und doch sind sie untrennbar ewig verbunden in Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Also der Sohn, er ist ewig innig mit dem Vater verbunden. Und als ein solcher wird er jetzt Mensch. Der Sohn, der trennt sich nicht vom Vater und kommt auf die Erde. Nein, er ist innig mit dem Vater verbunden und wird Mensch. Und deswegen wird jetzt auf einmal Gott, der Vater, sichtbar. Und das wird hier so ausgedrückt, er hat Aufschluss über ihn gegeben. Und diese vier deutschen Worte sind im Original nur ein Wort, nämlich das Wort erklärt. Also der hat Gott erklärt, der hat ihn erklärt. Erklären bedeutet erläutern, im großen Detail darlegen. Das ist das Wort, nämlich die Person des Sohnes Gottes, der uns Gott erklärt, enthüllt. Und nicht nur in einem Moment, sondern durch sein ganzes Leben hat der Herr Jesus das getan. Er hat uns Gott sichtbar gemacht. Deswegen heißt er auch das Licht der Menschen, Vers 4. Er macht hell. Und weshalb kann Jesus uns Gott sichtbar machen? Johannes 6, Vers 46 sagt uns das. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Jesus hat den Unsichtbaren gesehen. Nicht als Mensch, sondern als Gott. Er ist vom selben Wesen wie der Vater. Er ist der Sohn Gottes, der alles übertrifft. Und damit ist das ganze Evangelium zusammengefasst. Ja, Johannes 1, Verse 1 bis 18 ist die Zusammenfassung vom ganzen Evangelium. Wir werden jetzt, wenn wir durch das Evangelium weiterlesen, in dem Sinne nichts außergewöhnlich Neues lernen, als das, was hier steht. Die frohe Botschaft ist die frohe Botschaft gegen unsere Ungeduld. Warum sind wir ungeduldig, wenn der Sohn Gottes die Verheißung schon erfüllt hat? Und was immer noch aussteht, wird er auch erfüllen. Hier haben wir auch die gute Nachricht für unsere täglichen Nöte. Mit Christus ist uns schon die Gnade geschenkt. Alle Zustellungen, die jeden Tag kommen. Und Gnade rettet von Sünde, das haben wir gesehen. Gnade heiligt uns vor Gott. Und das ist damit gemeint. Nicht, dass du jeden Tag einen 100-Euro-Schein empfängst. Was hilft uns das im Kampf gegen die Sünde? Das Schlimmste ist, wenn wir sündigen gegen Gott. Und dafür hat Gott Gnade bereit, jeden Tag. Das Wichtigste ist, dass wir geheiligt werden. Dass wir nicht nur nicht sündigen, sondern dass wir dem Herrn ähnlicher werden. Das ist die Gnade, die er uns jeden Tag zustellt. Hier haben wir auch die beste Neuigkeit für unsere Unfähigkeit. Christus ist es, der rettet. Er hat das Gesetz gehalten, die Strafe beglichen, den Zorn gestillt, den Tod besiegt und die Herrlichkeit garantiert. Wofür? Damit wir Gott kennen. Und dafür hat er Gott enthüllt. Das Ziel des Evangeliums ist es, ganz einfach, Gott zu kennen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich lieben, Herr. Dir dienen, Herr. Und wie können wir Gott kennen? Nur durch Jesus Christus. Kein anderer Weg. Mit diesem Vers, Vers 18, ist es ein für alle Mal besiegelt. Keiner kann heute Gott kennenlernen, als nur durch seinen Sohn, Jesus Christus. Amen. O ewiges Wort Gottes, Jesus Christus, wer kann dir genug danken dafür, dass du ins Fleisch gekommen bist. Du hast damit allergrößte Liebe bewiesen. Ja, du wurdest sogar zum Sklaven für uns. Keinen konnten wir unter uns auserwählen, der für die anderen die Sünde trägt. Das hast nur du geschafft. Und dabei hast du nicht auf das Publikum geschaut und wer dich anfeuert oder wer dich bittet, sondern du hast allein deinem Vater gehorcht. Dafür sind wir so dankbar, dass es einzig und allein dein Werk ist und dass wir jetzt darauf zurückschauen und dass jeder, der dich annimmt, jeder, der sich seiner Sünde schämt und sie vor dir bekennt und deine Gnade liebt und empfängt, der ist gerettet. Herr, schaffe du das in jedem Herzen. Amen.